Herzlich willkommen bei Feinhörig. Für vieles können Menschen Leidenschaft entfalten. Für Ornithologie zum Beispiel. Oder für Dokumentenscanner. Gut, ein komisches Beispiel, aber wer bis zum Schluss dranbleibt, der wird verstehen, was es damit auf sich hat. Leidenschaftlich glauben. Darüber hat Andreas Boppard in seinem Workshop beim OJC-Jahresfest an Himmelfahrt gesprochen. Entlang der Geschichte von den Emmaus-Jüngern und vielen Beispielen aus seinem eigenen Leben erzählt er, wie wir leidenschaftlich glauben können und wie Gottes Leidenschaft uns dabei helfen kann. Wir haben den interaktiven Workshop zum Podcast aufbereitet. Viel Spaß beim Hören.
So, gut. Ich habe mit euch ein Thema gewählt, was für mich ein absolutes Herzensthema ist. Und von dem her ist es gut, es wird persönlich werden. Meinen Glauben reflektiert euch, präsentieren, also kleine Schnipsel durch Schlüsselloch geguckt. Und es ist auch gut, wenn ihr euch beteiligt und sagt, was sind da eure Elemente, was ist eure Glaubensreise. Wir reden über Leidenschaft und da sind wir dann die Frage, darf denn Glaube leidenschaftlich sein? Ist das dann nicht zu nah, gerade schon kippt dann in irgendwas Fundamentalistisches, Gefährliches oder muss denn Glaube überhaupt leidenschaftlich sein? Man kann ja auch einfach ganz nüchtern glauben. Ja? Und da bin ich voll dabei. Ich bin eigentlich von meiner ganzen Persönlichkeit her bin ich ein Kopfmensch. Alles mit Emotionen verstehe ich nicht, da bin ich raus. Wenn ich gefragt wird, wie es mir geht, das muss fast meine Frau beantworten, das kann sie besser sagen. Zum Beispiel in so ein bisschen schwierigen Zeiten, es ist so ein bisschen dunkel in mir, also es ist so eine dunkle Wolke an, boah, vielleicht bin ich wütend, vielleicht verletzt, vielleicht gerade enttäuscht, ein bisschen frustriert, ich weiß nicht so, wo der Unterschied ist. Fast immer, in 90% der Fälle liege ich damit immer falsch, also, weil ich habe einfach Hunger. Das ist so das stärkste Gefühl, das ich kenne, sonst bin ich sehr kopflastig unterwegs. Das mag nicht sympathisch wirken, ist einfach so. Und da ist man unterschiedlich und dann frage ich mich, darf man leidenschaftlich sein? Und ja, ich habe Leidenschaften, ich habe große Leidenschaften. Leidenschaften sind ganz unterschiedlich. Wir haben immer gesagt, deine Leidenschaft, wenn du die jetzt nicht gerade benennen kannst, dann frag deine Frau, deinen Ehepartner, deine Freunde, deine Familie. Und wenn die nicht wissen, was du für eine Leidenschaft hast, dann hast du keine. Leidenschaft ist etwas, das muss raus. Ich bin zum Beispiel Hobby-Testriecher. Also ich gehe in so ein Testding und ich rieche nach Dingen. Meistens ist es irgendwie ein bisschen Kacke oder so. Also es ist Schweine oder so. Weil irgendeiner sagt, da stinkt's und dann holt man da Testluft und dann gibt's Testpersonen, ganz wenig in der Schweiz, und ich bin einer davon. Und dann schnüffel ich an mit Zeugs und sage, ja, jetzt stinkt's. Und das ist so ein Gradmesser und dann heißt es, die müssen besseren Filter bauen. Olfaktometrie heißt das Ding. Ja? Bin ich dabei? Ja?
Das ist kein Quatsch. Es gibt wirklich Olfaktometrie. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber das hat sogar einen Wikipedia-Artikel und es läuft wirklich genau, wie es Bobby beschreibt.
Das ist cool, oder? Und ich habe seit letzter Woche, ich habe mir einen Buchscanner gekauft. Ich finde das so großartig. Das ist so eine Maschine mit mehreren Kameras. Da kann ich mit Fußpedal drücken und ich kann oben 1,5 Sekunden Buchseiten blättern und dann macht er Fotos von Buchseiten. Und weil das verschiedene Kameras sind, rechnet es die Wölbung aus den Buchseiten raus und ich habe ein PDF, das kann man lesen nachher. Ich habe jetzt für eine große Arbeit etwa 60 Bücher, die ich lesen will in den nächsten 4-5 Monaten und die kann ich jetzt alle einscannen. Und ich habe meine ganze Familie, alle 4 Mädels und meine Frau hinzitiert und gesagt, ihr müsst euch das mal angucken und niemand teilt meine Leidenschaft. Die Kinder konnten es noch vorgaukeln, dass sie es cool finden. Herr Papa, das ist wirklich cool. Meine Frau hat gesagt, nach einer Minute darf ich jetzt wieder gehen. Ich bin leidenschaftlich für sowas. Solche Sachen mag ich. Und meine Frage ist, wenn wir über Glauben reden, leidenschaftlich glauben, wo ist dein Glaube spürbar? Und ich erlebe das immer wieder, wenn wir mit Christinnen und Christen über Glaube reden, dass sie irgendwelchen Zeiten nachtrauern ein bisschen. Damals, als ich noch 17 war, damals mit 22, als ich noch mit der Gitarre in der Hand auf der Straße und so weiter. Und dann irgendwie gibt es auch Leute, die trauen dem nicht mehr nach. Gott sei Dank nicht mehr 22. Aber das sind so Dynamiken, wo man sagt, ich war mal leidenschaftlich. Und dann frage ich immer, was ist dann passiert, dass diese Leidenschaft weg ist? Weil bei 90% der Menschen ist es normal, dass die Leidenschaft mal weg ist. Das geschieht der besten Beziehung. Und dann heißt es eigentlich meistens ja das Leben. Das Leben ist mir passiert. Ich habe gemeint, ich habe gehofft, ich habe geglaubt, ich habe geträumt, ich habe gelebt und dann kam das Leben. Und dann gibt es so eine unordentliche Verschwurbelung von Leben und Gott. Also Gott ist mir passiert, er war es eigentlich oder es war vielleicht eine andere Person, eine böse im Leben oder es ist einfach falsch gelaufen oder ich habe ja 30 Jahre lang und dann kam dann diese Krankheit und irgendwas ist einem passiert und die Leidenschaft ist weg. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, wäre es denn nicht möglich, dass wir weiterhin leidenschaftlich glauben? Wäre das nicht eine Option? Man zitiert dann immer diese berühmten Stellen, zurück zur ersten Liebe. Und das verstehen wir dann meistens so, dass wir wieder so naiv und dümmlich werden müssten wie mit 18. Und dann wieder so tun. Und ich sage, wäre es nicht möglich, dass Gott lebensphasenspezifischer agiert und generationeller mit uns umgeht, als wir es ihm eingestehen? Dass er vielleicht mir mit 14 Gebete erhört hat, wo er jetzt mit 647 sagt, Bobby, das Gebet, das ist ein nettes Gebet, werde ich dir nicht erhören. Das brauchen wir zwei nicht mehr. Und die Gefahr ist, dass ich dann zurückblicke und sage, ah, damals, das war eben auch nicht Gott, das war einfach irgendwas Naives, Zufälliges und so weiter. Und ich merke dann aber, da kann ich nicht hin, da spielt mir mein naturwissenschaftlicher Background dann wieder rein. Ich habe in meiner Abschlussarbeit im Studium Stochastik studiert, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie wahrscheinlich sind Dinge. Und das ist für mich ein Ausschlusskriterium für einen Nicht-Gott. Einfach nur die Wahrscheinlichkeiten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Universum ein Planet ist, auf dem Leben existiert? Da könnte man meinen, ja, es ist ja unendlich groß, da gibt es ja so viele Planeten. Ja, wie lange sind wir schon am Suchen? Und wir werden weiter suchen. Das ist crazy, das, was wir haben an kosmischen Konstanten, einfach nur auf diesem Planeten. Das ist so gigantisch, das ist so abwegig, das ist so surreal. Ich kann rein naturwissenschaftlich nicht an ein Weltbild ohne Gott glauben. Oder ich gehe halt einfach den einfacheren, naiven Weg. Es würde mich mehr Energie kosten. Ich sage nicht, es ist schlechter oder es ist fälscher. Oder ich sage nicht, es ist dümmlich, an ein Weltbild ohne Gott zu glauben. Ich behaupte nur, es braucht mindestens ebenso viel Energie wie mein Weltbild mit Gott. Und mich hat es einfach mehr angestrengt, Gott irgendwie rauszulassen und alles ohne Gott zu erklären. Also da kommt man ständig an Grenzen. Und da bin ich dann gelandet, wo ist es möglich, dass wir leidenschaftlich glauben können, ohne in alles zurückfallen zu müssen, was damals war mit 17. Ich sage immer, Schwarz-Weiß-Glaube ist eigentlich nie korrekt, aber das ist so ein Vorrecht der Jugend. Aber am Ende ist das Leben nicht schwarz-weiß und auch nicht einfach nur rosa-rot, sondern es ist einfach unglaublich farbig. Und da müssen wir irgendwann mal angelangen mit unserer Reise. Im besten Falle ist es eben leidenschaftlich. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Es ist die Geschichte der Emmaus-Jünger. Und schon das ist jetzt falsch, weil ich behaupte, es sind nicht Emmaus-Jünger gewesen. Da gibt es Theologien, die sind 2000 Jahre alt, von den alten Kirchenvätern bis eben heute Nancy Wright, die behaupten, dass es ein Ehepaar gewesen sein könnte. Und nur schon das stört ein bisschen wieder so dieses alte Bild von diesen zwei Männern, die da frustriert am Ostermontagmorgen die Auferstehung verpassen und nach Emmaus pilgern. Das wühlt ein bisschen auf. Und ich möchte mit euch in diese Geschichte eintauchen. Ich habe das in Kreuzreise festgehalten, unterwegs zu leidenschaftlichen Glauben. Es ist das Minischwesterchen vom anderen Buch und das hat Kreuzweise gehalten.
Hier grätsche ich dann auch mal kurz mit Werbung rein. Wenn ihr mehr von Bobby und vielen anderen sehr guten Themen hören und lesen wollt, dann schaut unbedingt nach unseren regelmäßigen Veröffentlichungen. Abonniert diesen Podcast, wenn euch Themen zwischen Glauben, Gemeinschaft und Gesellschaft interessieren und bestellt euch kostenfrei unsere Magazine Salzkorn und Hoffen. Beide gibt es auch online. Und Bobby wollte seine Bücher Kreuzweise und Kreuzreise bewerben. Damit fahre er nun fort.
Mich hat's so gestresst, dass wir Christen und Christen ständig miteinander streiten. Unglaublich. Und wir sind noch stolz darauf. Da hat sich eine Kultur auch ins orale Sprachfeld hineingeschlichen, was wir eigentlich online in Social Media gelernt haben, dass man nämlich zu allem eine Meinung haben darf und dass jeder diese Meinung hören müsste. Wie falsch ist das denn? Wir könnten einfach auch mal darauf verzichten, dass jeder meine Meinung wissen muss. Wir können da ein bisschen demütiger, zurückhaltender sein und einfach im Wissen drum, da gibt es verschiedene Meinungen. Aber wir haben das Gefühl, wir müssen immer alles sagen und wenn der andere anders, wird torpediert und gestritten. Und ich habe dann Freunde in meinem Dorf, ich lebe ja auf dem Dorf, die lesen das ja mit, was unter Kommentaren kommentiert wird von unseren lieben Geschwistern, und die klatschen sich an die Stirn, weil dann kommt wieder einer wie ich und sagt, komm, lass uns doch mal an den lieben Gott glauben. Die sagen, ja, aber dein Gott ist weit entfernt vom Gott der Liebe. Guck mal, was sein Bodenpersonal macht. Und dann muss man erklären, ja, eigentlich sagt die Bibel, schaut auf die Christen, weil dann seht ihr Christus. Und ich sage, ja, schaut lieber nicht so genau hin, weil dann entdeckt ihr ihn wahrscheinlich eher nicht. Puh, aber das ist noch schwierig. Mir hilft es manchmal vom Bild her, das ist wie wenn der Mozart hatte die kleine Nachtmusik geschrieben. Das ist ein großes Stück, das verstehe sogar ich. Und jetzt kommt irgendein so mittelmäßiges Orchester und spielt das ganz, ganz übel schlecht, sodass es in den Ohren wehtut. Und dann käme niemand von uns auf die Idee und sagt, boah, der Mozart, dem attestieren wir höchste Unmusikalität. Der sollte aufhören, Musik zu machen. Hat er übrigens in der Zwischenzeit. Ne? Nee, da würden wir sagen, du, das Orchester ist recht schlecht in der Interpretation dieses großen, wunderbaren Künstlers. Und so würde ich meinen Freunden auch erklären, du, wir versuchen es als Geschwister sehr verzweifelt, diesen wunderbaren Gott der Liebe zu repräsentieren, aber wir sind da, wie dieses Orchester, leider manchmal ziemlich schlecht. Also ja, schaut auf uns, im besten Fall könnt ihr etwas Christusähnliches entdecken, aber macht Gottes Liebe nicht an meiner Unfertigkeit und meinem gebrechlichen Christsein fest. Ich habe deshalb dieses kreuzweise geschrieben mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, und da geht es darum, um dieses Dreist, mutig, 3ST, staunen statt streiten. Und wir haben 6 Personen genommen, die rund um Christus auftauchen und haben auf sie geschaut, wie haben sie Jesus wahrgenommen, und das hat meinen Glauben tief geprägt. Weil normalerweise als Theologe, Theologin nimmt man so eine Person aus der Bibel und dann sagt man immer, und genau so bist du. So. Und da ist die Maria und genau so bist du. Und da ist der Petrus und so bist du. Und wir haben gesagt, wir schauen mal Petrus und sagen, und so ist Jesus. Es gibt einen Berner Theologen, Marti, Pfarrer Marti, nicht berühmt, aber der hat ein kleines Büchlein geschrieben, und da hat er diesen Satz geschrieben, der ist mir ins Herz gegangen. Er hat über Christus geschrieben und hat gesagt, Christus, ihm glaube ich Gott. Finde ich wunderbar. Weil dir und mir glaube ich Gott nicht. Ganz oft nicht. Wirklich. Also so wie wir tun manchmal, das ist ja wirklich zum Glauben verlieren. Und wenn ich dann Christus anschaue, denke ich, oh wow, wie wunderbar anders ist er. Und wäre doch ein bisschen mehr Christusähnlichkeit in meinem Leben sichtbar. Von seiner Art und von seinem Tun. Und würden wir auch die Aufträge klar kriegen? Er sagt ja von sich, er ist der Richter, und wir tun, als wären wir die Richtenden. Lass uns doch einfach mal die Menschen zu ihm bringen, nicht schon vorab richten, all diese Dinge. Das war kreuzweise, und das ist das eine Buch, und das ist das kleine Schwesterchen, genau im gleichen Stil, weil es hat liturgische Gebete drin und auch immer ein Lied, das Künstlerinnen geschrieben haben, und ein Bild, das sie gemalt haben, das Bild dieser 2 Emmaus-Jüngerinnen und Jünger. So. Und da möchte ich mit euch eintauchen, weil an dieser Geschichte, ihr denkt, doch komm, die Emmaus-Jünger, die haben wir jetzt also wirklich schon 17 Mal durch, und etwa 5-mal ist schon OJC-Jahresfest aufgetaucht, weil man hat wieder vergessen, dass man letztes Jahr schon darüber gepredigt hat. Aber es ist eine wunderbare Geschichte. Und ich möchte sie euch nochmals ein bisschen anders erzählen, worauf ihr nachher sagt, oh, ja, hat doch was. Und ich lese euch die Emmaus-Geschichte vor. Es ist Ostermontag, es ist der Moment, Jesus ist auferstanden, und diese 2 armen Socken, die haben's verpasst. Ich habe mich schon oft im Leben so gefühlt. Immer wenn irgendwo wieder mal ein großes Wunder geschehen ist, war ich nicht dabei. Ich habe immer gedacht, ah, ja, ich war nicht in der ersten Reihe, als die irgendwie Tausenden gefüttert haben mit Fisch und Brot, und du denkst, ja, jetzt hat einer gesagt, das war ein Wunder. Wie ist das geschehen? Was? Ich war ja nicht da, ich war schon dabei, aber ich stand in der 17. Reihe hinten, und vor mir war einer so groß, ich habe nicht nach vorne geschaut. Irgendwann ist mal ein Fisch gekommen, aber ich weiß nicht woher. Also ja, so ist es mir oft gegangen. Wir sind da eben Lukas 24, und dann heißt es da, auf dem Weg nach Emmaus. Am selben Tag, an diesem Ostermontag, gingen 2 von den Jüngern, oder je nach Übersetzung von Jüngerinnen und Jüngern, nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Reichelsheim entfernt liegt. Nein, von Jerusalem. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel sei ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Und dann erzählte er ihnen all das, die ganze Geschichte. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagen sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannten hatten, als er das Brot in Stücke brach. Da hat es wunderbar emotionale Verse drin. Der traurigste Vers wahrscheinlich der Bibel überhaupt. Da fanden sie die elf, waren mal zwölf. Es waren natürlich mehr als zwölf, es waren Jüngerinnen und Jünger. Wir können in der Bibel lesen, und das war eben das Revolutionäre. Und das ist das, was uns die deutsche Sprache immer wieder verheimlicht. Wenn wir die englische Bibel lesen, dann sind es einfach Disciples. Das sind einfach Jüngerinnen und Jünger. Bei uns ist dann immer klar, das waren zwölf Männer. Die Maria von Magdala zum Beispiel, die war überall dabei. Man kann das sehen, als die Engel bei ihr am Grab sagten, erinnerst du dich nicht, was er euch gesagt hatte? Und das geht zurück auf eine Bibelstelle, wo es nur heißt, dass er den Jüngern erzählt hatte. Aber weil er sie ja fragt, erinnerst du dich nicht, muss sie dabei gewesen sein. Also die Marias dieser Welt, die waren immer dabei, mitgezählt. Und wenn ihr eine deutsche Bibel habt und sie gerne lest, dann unterstreicht das Wort pink, Jünger, damit ihr dran denkt, da waren die Frauen immer mit dabei. Das ist das Revolutionäre an Christus. Da hat er eine Gleichheit eingezogen, die bis heute, gerade in unseren Kreisen, manchmal unverschämt ist. Da darf das? Ja, um Himmels Willen, ja. Es muss so sein. Das ist das Wunderbare. Und da sind diese zwei unterwegs. Eben Theologinnen und Theologen haben seit 2000 Jahren gesagt, es ist nur Kleopas mit Namen genannt. Also es gibt eine Frau, erinnert ihr euch vielleicht, in der Bibel beim Kreuz, da sind mehrere Marias aufgetaucht. Maria, die Mama von Nazareth, da, Maria von Magdala, das ist auch ein Dorf, hat man ausgegraben. Ich war zwei, dreimal in Magdala, dann sieht man das. Da kommt diese Maria her. Und dann gab es noch die Maria von Kleopas. Die steht auch im Kreuz. Und Theologinnen und Theologen sagen, Kleopas, kommt sonst nicht in der Bibel vor, könnte derselbe Name sein. Also diese Maria von Kleopas könnte die Schwägerin von Kleopas sein, die Schwester, aber wahrscheinlich eher die Frau von Kleopas. Und deshalb geht man davon aus, warum taucht Jesus nach seiner Auferstehung als erstes bei diesen Menschen auf? Warum irgendwie random zwei Menschen? Vielleicht, weil das zwei seiner engsten Freunde waren, die eben am Kreuz standen. deshalb geht er ihnen nach und sagt, hey ihr, alle anderen haben es gecheckt, ihr aber noch nicht, ich bin auferstanden. Ich möchte euch nicht in eurer Hoffnungslosigkeit lassen, ich laufe euch nach. Und das ist in dem Fall die Maria und der Klopas oder der Kleopas von Emmaus. Die stammen aus Emmaus, die sind da zurückgegangen als erstes, als die ganze Hoffnungslosigkeit einschlägt. Und das zeichnet einen Kreis, den wir ganz oft in unserem Leben erleben. Ich werde euch 7 Stationen zeigen und ihr werdet euch vielleicht wiedererkennen und sagen, genau da bin ich jetzt. Und es ist gut, wenn man sich da mal so verorten kann. Es beginnt, erste Station, mit Faszination. Ich habe die Faszination genannt. Jedes Glaubensleben beginnt mit Faszination. Leidenschaft, Faszination, ich weiß nicht, was euch angezogen hat, dass ihr jetzt hier sitzt und vielleicht sagt, irgendwas ein bisschen glaube ich. Weiß ja nicht, wie tief dieser Glaube ist, ist auch völlig wurscht. Da sind wir immer irgendwie unterschiedlich im Leben auf unserer Reise. Aber wenn man hier sitzt und sagt, ich glaube an diesen Gott, dann hat das irgendwo mit einem Körnchen Faszination zu tun. Am selben Tag gingen 2 von den Jüngerinnen und Jüngern nach Emmaus. Bedeutet, die hatten mal eine Faszination, die sind ihm nachgefolgt. Irgendwas hat sie angezogen, vielleicht die Hoffnung, dass diese Deppenrömer endlich mal weggemacht werden von einem Messias. Das war ja die Vorstellung. Da kommt ein Messias und der tötet vielleicht die Römer endlich, diese Unterdrücker. Das sind ja auch unsere Gebete manchmal, wenn wir in Richtung Ukraine und Russland schauen. Soll doch endlich einer mal die Deppen wegmachen. Und wir sind ja nicht mehr die wissen, welches die Deppen sind. Das war schon damals so. Das ist heute nicht anders. Und das Verrückte ist, dass Jesus nicht dafür gekommen ist. Das ist das Unerträgliche. Ich hätte mir so einen Denzel Washington Jesus gewünscht. Denzel Washington, so ein halb böser in allen Filmen. Und dann immer die ganz Bösen sind dann am Schluss tot. Und ich lieb's. Darf man nicht laut sagen, müsst ihr nicht weiterzählen. Aber da schlafe ich am Abend gut, meiner Seele tut's gut, ist einfach aufgeräumt. Nach so einem Film ist aufgeräumt, Gerechtigkeit ist gekommen, die Bösen sind weg. Und mein Jesus ist dummerweise nicht so. Der ist gekommen und hat sich wegmachen lassen. Und das ist dieser große Sieg, dass er als erster diesen Teufelskreis, das auf Böses immer Böses folgen muss. Wir sehen das in der Weltpolitik, funktioniert nicht. Da habe ich eine Dissonanz. Mein Kopf sagt, muss man machen, muss man jetzt einfach mal rein. Und mein Herz sagt, wird nicht funktionieren, wird nur noch mehr Elend produzieren. Und da habe ich eine Dissonanz, die kriege ich bis heute nicht hin. Dass ich in meinem Herzen anders glaube als in meinem Kopf. Die muss ich einfach aushalten. Mein Doktorvater ist Pazifist, das ist ein Mennonit. Das hat mich in den Pazifismus reingetrieben, ohne dass ich daran glaube, dass der funktioniert. Aber das ist mein Jesus. Der wird am Kreuz getötet, so als Geschöpf, als Schöpfer vom eigenen Geschöpf ans Holz genagelt zu werden. Es kann nicht diabolischer und dunkler sein in der Weltgeschichte als das, was wir Menschen fabrizieren. Und was macht er? Er reagiert mit Nicht-Zorn, mit Nicht-Rache, mit Nicht-Hass, mit Nicht-Vergeltung, mit purer Liebe. Kommt zurück mit Vergebung. Es ist für mich unerträglich. Ich wünschte, er würde mal irgendwo reinschlagen. Er hätte ja das Recht dazu. Also nur bei euch, bei mir nicht, da bin ich froh um Gnade. Gnade ist immer ungerecht, außer sie gilt mir. Ja. Ich hätte lieber Gerechtigkeit, und das schreiben wir in der Schweiz mit Gerechtigkeit. Da muss Rache rein, ein bisschen. Ja. Aber eben diese 2, die waren fasziniert. Bei mir im Leben hat Faszination begonnen mit meinen Eltern. Die haben Glauben gelebt, ganz unspektakulär, aber das hat mich bewegt. Die haben ganz naiv Dinge in der Bibel geglaubt und haben so gebetet. Und das hat mich fasziniert. Mich hat Naturwissenschaft fasziniert und zu merken, jede einzelne Wissenschaft kommt irgendwo an der Grenze und du kannst dann dich entscheiden, kippst du rein in so, ich habe keine Ahnung mehr oder ja, da irgendwas, eine Energie muss da sein. Und dann kannst du noch ganz übermütig sein und der Energie Gott sagen, aber das ist ja dann nur noch ein verbaler Trick. Also das, ja. Mich hat es fasziniert, ich habe wirklich als 14-Jähriger mal ein Gebet gemacht um ein Eis, Speiseeis, Glasse, sagen wir in der Schweiz. Da hat der Pfarrer vorne gesagt, man kann sich bei Gott alles erbitten und erbeten. Also das ist eine Theologie, die würde ich nicht unterstützen. Also man kann schon, aber ob es dann wirklich passiert. Und ich habe dann da hinten gesagt, ja, dann würde ich heute gerne noch ein Eis haben. Und das war am Abend, wir waren in so einer Jugendherberge, haben wir übernachtet, das war ganz billig. Um 10 Uhr ist die zu, muss man zurück sein. Wir haben uns hinten heimlich das Fenster offen gelassen, dass wir uns um 11 noch reinschleichen konnten. Das war so das Böseste, was ich da als Jugendlicher überhaupt hingekriegt habe. Und wir haben uns da wirklich dann hineingeschlichen um 11 Uhr und dann ging das Licht an und die Chefin von der Jugendherberge war da und wir haben gesagt, jetzt wird's böse. Ja? Und dann hat die nichts gesagt. nichts über das offene Fenster, nichts über, dass wir erst um 11 Uhr da sind, sondern sie hat so einen kleinen Rollladen hochgelassen und hat gesagt, will irgendjemand noch ein Eis? Könnt ihr euch vorstellen, was das mit einer 14-jährigen Teenager-Seele macht? Meine Beine sind schwach geworden, ich habe noch nie so gebetet wie da, weil ich so, Gott, sogar meinen dummen Spruch hörst du? Und das war ein Bekehrungserlebnis. Heute, wenn ich so bete, sage ich, das war ein 14-jähriges Gebet und ich glaube bis heute, das war Gott. Und ich glaube aber nicht, dass mir heute Gott ein Eis geben würde, wenn ich darum bitte. Das sind so diese berühmten Parkplatzgebete. Oh Gott, ich brauche einen Parkplatz. Und Gott sagt, ja, du brauchst andere Dinge als einen Parkplatz, mein Sohn. Ja? Also, das ist nicht mehr die Dynamik, wie wir zwei unterwegs sind. Aber damals, das war eine Faszination, wie meine Eltern gebetet haben. Sie haben mir mit 24, ich war Lehrer und haben meine Mama angerufen, die hat ein Erlebnis, so ein tief psychologisches, geistliches, spirituelles Erlebnis. Und gesagt, Mama, ich werde Prediger, ich steige aus, ich werde Missionar. Und ich wusste, die wird sagen, boah Gott, wir waren eher eine arme Familie und die konnten mir ein Studium ermöglichen. Und dann war ein Lehrer in der Familie in der Schweiz, ist nicht schlecht, ist eigentlich ein guter Lohn. Und dann habe ich gewusst, das ist jetzt nicht angenehm für sie. Und dann habe ich sie mit 24 angerufen, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Und dann gesagt, Mama, du musst dich hinsetzen, es kommt ein bisschen härter jetzt. So, ich sitze schon. Ich sage, Mama, ich werde Prediger. Ich werde Missionar. Ich muss. Ich sage, ach, das habe ich schon lange gewusst. Was? Was hast du gewusst? Ja, das musste so kommen. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt mit 24. Das hat sie mir nie erzählt vor, weil sie nicht wollte, dass es mein Leben beeinflusst. Dann hat sie gesagt, als du klein warst, als du auf die Welt kamst, da ist nicht alles rund gelaufen. Die Ärzte haben nachher gesagt, das ist eine Schädigung vom Hirn durch zu wenig Sauerstoff. Einige von euch sagen, das erklärt jetzt einiges. Aber es ist jetzt nicht so, ich hatte keine Reflexe, ich konnte nicht greifen. Ich habe manchmal mit Atmen aufgehört. Die mussten mich irgendwie wieder reanimieren. Und die mussten jeden Tag eine Stunde Übung mit mir machen. Die haben auch aufgehört, Kinder zu haben nach mir, weil sie gesagt haben, das ist zu anstrengend. Also kriegen wir nicht gebacken. Und dann haben sie, so naiv wie meine Eltern, sind in der Bibel gelesen, im Jakobus, dass man die Ältesten holen soll und salben soll und beten soll. Und meine Eltern sind ja so, die machen das einfach. Die haben es einfach gemacht. Und meine Mama hat damals gebetet, Vater, wenn du meinen Sohn nicht heilst, werde ich das akzeptieren und dir nicht in den Ohren liegen, damit die nächsten 50 Jahre. Wenn du ihn aber heilst, soll sein ganzes Leben dir gehören. Und das Resultat ist jetzt hier. Ich habe mal den Arzt angerufen, als er schon pensioniert war, und habe gesagt, können Sie mir das erklären? Der hat gesagt, ja, da haben Sie einfach unglaublich großes Glück gehabt, weil er hat einige solche Kinder mit solchen Schädigungen behandelt und hat gesagt, die werden nicht normal in die Schule gehen. Und mir war das alles möglich. Und da habe ich immer wieder diese Faszination. Ich war ja dabei, ich war in der 17. Reihe. Ich kann euch das Wunder nur nacherzählen von meinen Eltern. Ich muss einfach mitglauben. Ich habe kein Video. Aber ich merke diese Faszination. So hat bei mir Glaube gestartet. Und meine Frage an dich ist, was war damals deine Faszination? Weil, und das hat uns nie jemand erzählt, zumindest mir nicht, auf jede Faszination folgt unweigerlich die Desillusion. Das Bild, das man verliert, die Enttäuschung. Und das haben sie auch erlebt. Wir hatten gehofft. Ich hatte gehofft, ich habe 120 Mitarbeiter in der Ukraine. Wir haben damals vor dem Krieg über eine Möglichkeit eines Krieges gesprochen. Ich hatte gehofft, das kommt nicht. Letzte Woche kriegte eine Schwägerin die Diagnose Parkinson mit 50. Ich hatte gehofft, es wäre nicht diese Diagnose. Ich hatte gehofft, das Zittern kommt von was anderem. Das Leben ist so unfair manchmal. Und wir haben so viele Hoffnungen und Anti-Hoffnungen. Wir haben gebetet und gehofft und geglaubt. Und es geht uns dann wie denen. Und es ist eine Desillusion. Und da kommt jetzt mega wichtiger Punkt rein. Es ist eine Enttäuschung. Wir sitzen nicht mit der Täuschung von unserem falschen Gottesbild auf, wie Gott mit uns tun und sein müsste. Egal, was uns ereignet, Gott verändert sich nicht und ist nicht anders. Aber mein Gottesbild zerbröckelt. Was viele Menschen erleben, ist, dass sie meinen, sie würden Gott verlieren in solchen Momenten. Aber eigentlich verlieren sie das Gottesbild. Und das ist schmerzhaft, aber heilsam. Und das ist so eine wichtige Unterscheidung. Wenn dir etwas wegbricht, es ist nicht Gott, es ist das Gottesbild. Und diese Enttäuschung müssen wir zulassen. Wenn wir das nicht machen, dann fallen wir ins nächste Stadion rein. Und das nenne ich die Glaubensdepression. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Jesus läuft neben ihnen und sie können es nicht mehr erkennen. Ich sehe so viele Menschen heute strugglen, Christen, Christen, die können nicht mehr sehen, dass Gott da ist. Mitten im Leid, mitten im Elend des eigenen Alltages. Weil man kann nicht mehr rückwärts glauben. Eben dann geschieht genau das. Man sagt, ja damals mit 14, das mit dem Eis, das war einfach ein Zufall. Meine Kindheitsheilung, ich habe jetzt so viel erlebt, wo Menschen sterben und nicht geheilt werden, das war einfach eine Spontanheilung. Also wir beginnen unseren Glauben rückwärts abzubauen, anstatt zu sagen, nee, das war Gott, aber Gott ist heute anders mit mir unterwegs. Und ich hatte Gottesbilder, wie Gott mit mir sein müsste und die zerbrechen. Dass Gott halt manchmal auch distanzierter ist, mystischer, weniger verfügbar und weniger greifbar, also nur einfach mein Jesusfreund, dem ich alles sagen kann und der mir jede Pizza serviert, sobald ich ein bisschen Hunger habe. Nee, das ist ja nicht das Problem von Gott, das ist das Problem von meinem Gottesbild. Aber da ist ein Match entscheidend, dass wir erkennen, ich bin in einer Glaubensdepression gelandet. Und es ist kein Problem, dass wir zweifeln im Leben. Zweifeln ist einfach eine Unterkategorie des Glaubens. Also du kannst nicht etwas anzweifeln, dem du nicht Minimum 5% die Chance gibst, auch zu existieren. Ich habe heute Nacht auf dem Schloss geschlafen und ich habe keine Minute daran gezweifelt und bin wachgelegen, weil ich Angst hatte, dass so eine Horde wild gewordener Elefanten mit rosa Strümpfen und gelben Streifen irgendwie in Macarena trötend über das Schloss fliegt und unser Bett eindrückt. Da zweifle ich nicht an dem Zeugs rum, weil ich dem keine Chance gebe zu existieren. Wenn du Zweifel hast, ist das einfach schon mal eine Grundaussage, du glaubst. Du glaubst im Minimum, es könnte möglich sein und dann zweifelst du und das ist okay. Und man muss dann auch mal fair mit sich selber sein und sagen, warum zweifle ich immer nur Dinge an, die vielleicht tatsächlich real existieren und ich zweifle nicht an meinen eigenen Zweifeln mal. Die darf man auch mal mutig anzweifeln und sagen, komm, zweifle mal, ob meine Wahrnehmung mit diesen Zweifeln auch immer so gescheit und so realitätsnah ist, wie ich meine. Das darf man ja auch mal anzweifeln. Aber wenn man nicht merkt, dass man nicht Gott verloren hat, sondern nur das Gottesbild, dann ist man glaubensmäßig in einem Loch, in einem Abgrund, aus dem man sich manchmal fast nicht mehr rausschaufeln kann. Und da gibt es eben Lösungsansätze. Sie begegnen Jesus und da kriegen sie, das ist die nächste, Zugang überhaupt wieder zu den Emotionen. Da blieben sie traurig stehen. Das ist ein erster Schritt, das Stehenbleiben und Wahrnehmen. Also Emotionen wahrnehmen ist wirklich nicht mein Ding. Ich habe als Jugendlicher irgendwie 10, 15 Jahre lang nicht geweint. Nicht aus so einem toxisch-männlichen Ding, sondern einfach gab keinen Grund. Ich lebe auf einem Happy-Planeten, ich kann mir das Leben immer schön reden, ich weiche Schmerz aus von meiner Persönlichkeit her. Also da gibt es keinen Grund zu weinen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass da irgendwie schon etwas sich auch verhärtet hat in mir und habe diesen Hesekiel 36 gebetet, gib mir ein neues Herz. Und einen neuen Geist. Ich möchte fühlen, wie du fühlst. Und das ist ein ganz dummes Gebet. Gott hat mein Herz weich gemacht. Es war in Äthiopien. Ich war damals in Addis Abeba, in einer Stadt, 6 Millionen Menschen etwa. 2 Millionen leben in Slums. Wir haben da für 200 Kinder Material gebracht. Wir waren die guten kolonialistischen Missionare, die da Gutes tun. Ich übertreibe. Aber ich habe gedacht, ich mache da jetzt wirklich Weltveränderung. Und dann sind die 200 Kinder abgedeckt. Und das ist wirklich was Gutes. Aber dann kommen plötzlich andere Mütter aus der Nachbarschaft und sagen, ich habe auch noch ein Kind. Was ist mit dem? Und sagen, oh, gut, das... Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, aber hast du noch irgendwas? Kannst du es nicht einfach gerade mitnehmen? Wenn Mütter geben mir einfach einem fremden weißen Mann Kinder in die Hand und sagen, nimm es mit. Das ist eine Hoffnungslosigkeit. Das hat mich innerlich gebrochen. Dann hat einer meine Hand genommen, der kleine Nathanael. Das war wirklich auch so eine Bekehrungserfahrung. Ein kleiner Nathanael nimmt meine Hand und lässt sie eine Stunde lang nicht mehr los. Und ich laufe mit dem durch die Slums. Er zeigt mir, wo seine Verwandten wohnen. Und da spricht wieder, ich habe so 4, 5 Momente, wo ich Gottes Stimme glaube, gehört zu haben. Und da kommt dieser Satz, Bobby, was wäre, wenn ich dein Leben mit dem Leben von Nathanael ausgetauscht hätte? Hätte er mehr aus deinem Leben gemacht? Und ihr würdet sagen, nee, das würde Gott niemanden fragen. Und mein Gott hat mich das gefragt. Und ich habe gemerkt, wie egoistisch und schweiz-egozentrisch ich einfach lebe in meiner eigenen Bubble, wie ich die Welt nicht wahrnehme. Und dann hat es begonnen zu weinen. Und nicht über das Leid dieser Welt, sondern über die Armut meines eigenen Herzens. Ich habe eine Woche geheult, es war mir dann irgendwie dann schon langsam nicht mehr recht, weil es hat einfach ständig geheult und seither kann ich heule nicht viel, aber jetzt immer so in meinem schönen Film kann ich schon heimlich heulen. Also das ist passiert, ich hätte mir das besser nicht erbetet, weil ich finde, es muss nicht immer sein, aber da blieben sie traurig stehen. Zugang zu den eigenen Gefühlen, und das ist ein wichtiger Moment, wenn du denkst, ich bin in einer Glaubenskrise, ich bin so in einem Glaubenstief, einfach mal stehen bleiben und sagen, hier bin ich. Und ich möchte wahrnehmen, in mich hineinhören, schauen, was da ist und auch was da nicht ist und aushalten, was ich da entdecke und was ich da vermisse. Und dann sind wir bei der Relation, die Beziehung. Und das ist für mich der wunderbarste Punkt überhaupt. Warum begegnet Jesus diesen Menschen? Es gibt keinen Grund, nach Emmaus zu gehen. Stell dir vor, du hast so ein Martyrium erlebt, wo man dich ans Kreuz nagelt. Du bist durch Tod und Hölle gegangen und bist wieder zurückgekommen. Und das Erste, woran du denkst, ist, ich gehe mal nach Emmaus. Place to be. Nee, da muss man schon hinwollen. Aber der geht nach Emmaus, warum? Weil er genau Maria und Kleopas begegnen muss. Wie damals bei Zachäus, ich muss mit dir essen, sagt er. Nicht, ich will heute, und wenn du noch Zeit hast, also nicht, also du hast noch Netflix und bisschen, du willst allein sein, okay. Nee, ich muss heute bei dir einkehren. Ich muss heute mit euch laufen, weil euch zwei möchte ich begegnen und sagen, es ist Hoffnung. Und wenn du da sitzt, dann ist dieser Emmaus-Jesus nach Reichelsheim gekommen und sagt, heute bin ich wegen dir da, vergiss die anderen. Dir möchte ich in deiner dunkelsten Nacht begegnen. Oder in deinen Mini-Krisen. Das ist dieser Jesus. Und dann erleben wir, Glaube ist keine Liste von Dogmen. Und da zuckt es vielleicht allen Rechtgläubigen unter uns. Aber Glaube ist keine Liste von Dogmen, an die man einfach glauben muss. Wahrheit ist nicht in einer Liste von rechten Dingen zu finden. Wahrheit ist eine Person. Und deshalb ist Glaube immer Begegnung. Begegnung mit Christus, dem Gekreuzigten, dem Lebendigen und dem Auferstandenen. Und das ist so das Wunderschöne. Da, wo wir diesem Christus begegnen, am vermeintlichen Tiefpunkt ihrer Reise oder deiner Reise, wieder eine Christusbegegnung zu haben, im besten Fall vielleicht heute irgendwo auf diesem Jahresfest, wo du sagst, ich habe irgendwas wieder geschmeckt von diesem Gott, der mich liebt, der mir begegnen will, der mich heilsam berühren will. Das ist so zentral, dass wir nie aufhören, uns nach diesem Christus auszuschrecken. Weil dadurch geschieht neues Leben in uns. Immer wieder in diese Gotteserfahrung hinein, in diese Christusbegegnung hinein. Und es geschieht genau natürlich in dem Moment, als er das Brot brach. Ich kann es euch nicht beweisen, aber ich behaupte, ihr Blick ist dabei auf seine Hände gefallen. Einfach eine Behauptung. Das sind die durchbohrten Hände, und da haben sie ihn erkannt. In dem Moment, wo sie ihm sein Leid klagen. Wir hatten gehofft, all diese dummen Römer wegmachen. Wir hatten gehofft, jetzt kommt Freiheit. Wir hatten gehofft, jetzt kommt endlich der Messias. All das, was wir gehofft haben auf die Rettung. Und jetzt kommt dieses Tod und Jesus ist weg. Da, wo der Schmerz rauskommt, da, wo sie ihm ihre Wunden präsentieren, da sehen sie plötzlich seine Wunden. Und alles ist gesagt. Guck, das habe ich für dich getan. Deshalb heißt es im Jesaja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ihnen gehen die Augen auf. Ich finde das so ein schöner Moment. Das ist eine Flucht nach Emmaus. Und meine Frage ist, wohin fliehst du? Was ist deine Flucht? Wohin bist du geflohen, weil du gehofft und geglaubt hattest und dein Glaube zerschellt ist? Und dann kommt die Erinnerung, brannte nicht unser Herz? Das ist die Transformation. Sie hatten das schon einmal erlebt und sie erleben es gerade im Moment wieder. Da geschieht etwas innen drin. Es transformiert das Denken, das Fühlen, das Menschsein. Brannte nicht unser Herz, da er mit uns redete? Und dann kommt die nächste und letzte Station, Passion, Leidenschaft. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Das ist so abstrus. Sie haben ihn noch abgehalten. Geh nicht nach Jerusalem. Es ist so gefährlich. Jetzt, irgendeine Stunde, zwei später, rennen sie nach Jerusalem. Alle Gefahr in den Wind geschlagen, weil sie leidenschaftlich getrieben leben. Und das Ding ist, sie haben nicht nach Leidenschaft gesucht. Sie haben überhaupt nichts gesucht, aber Gott hat sie gesucht. Und wenn du da bist und sagst, ich hätte gern mehr Leidenschaft, dann such nicht nach Leidenschaft. Such nach diesem Christus, der dir neu begegnet. Immer wieder neu. Such nach diesen Gottesmomenten, wo auch immer du die findest. Die einen zünden eine Kerze an und spüren Gott. Andere sagen, nee, das muss irgendwie ein bestimmter Ort sein, so ein kathedrales, sakrales Gebäude. Oder es ist da, nee, ich gehe in den Wald laufen. Wenn ich in den Wald gehe, da spüre ich überhaupt nichts. Das sind wir unterschiedlich. Aber ich kann dafür hinsitzen, in der Bibel 2, 3 Sätze lesen und dann klingt bei mir was an. Dann könnte ich heulen, weil das so irgendwie in mein Leben spricht und denke, wow, was für eine Wahrheit, wie wunderschön sich das entfaltet. Und dann sagen, das ist nur ein Satz, das sind nur 3 Worte. Was ist das schon? Und da sind wir unterschiedlich gebaut und Gott ist so individuell liebevoll, dass er uns neu begegnet, anders begegnet. Und eben vielleicht auch generationeller, dass du nicht dem nachtrauen musst und sagen, Gott habe ich früher immer so erlebt, jetzt erlebe ich ihn nicht mehr. Du müsstest vielleicht die Augen aufmachen, weil Gott da ist, neben dir läuft und sich anders zeigt heute. Also wenn wir diese Gottesbegegnung suchen, ist der Ausfluss aus dem automatisch immer wieder eine Leidenschaft. Und das nimmt uns demütig ein bisschen zurück. Ich, als letzte Geschichte, ich bin ja Profimissionar, ich bin bezahlter Christ. Also ich weiß, wie man Menschen irgendwie zu Christus führt, meine zu wissen, oder? Wir machen das in 90 Ländern dieser Welt mit Brunnenbauern in Tansania, wunderschönes Projekt. Da haben wir 36 Brunnen gebohrt und jetzt gerade noch 5 Kirchen gebaut, weil einfach Menschen Jesus erlebt haben. In Nordkorea haben wir Käsefarmen gebaut, 150 in Kuba und in der Schweiz machen wir Sachen und auf Mallorca bekehren wir die Besoffenen am Strand, weil die dann irgendwann mal genug gesoffen haben. Die sind dann auch immer schon nah beim Sprachgebet, so wie die reden. Also wunderschöne Projekte und trotzdem ist es ja gerade für mich gut zu wissen, dass es nicht mein Ausfluss ist, sondern es ist Gottes Mission, die Missio Dei. Nicht wir müssen jetzt leidenschaftlich lebend irgendwas erzwingen, sondern Gott ist ja leidenschaftlich lebend unterwegs. Gott ist auf einer ungebrochenen, leidenschaftlichen Liebesbewegung auf uns Menschen zu. Das hat nie abgerissen. Und wir müssen nicht irgendwie fromm leidenschaftlich tun, sondern wenn da was leidenschaftlich ist, dann ist es der Ausfluss aus deiner Beziehung zu diesem wunderbaren Gott. David Bosch, einer meiner Lieblingstheologen, das ist ein Südafrikaner, leider 90 Jahren Autounfall gestorben, der hat gesagt, Mission und Passion, das ist fast identisch. Mission und Passion muss fast identisch sein. Das sind Zwillingsschwestern. Mission hat ihren Ursprung im Vaterherzen Gottes. Er ist die Quelle der sendenden Liebe. Das ist die tiefste Quelle der Mission. Es ist nicht möglich, noch tiefer vorzudringen. Es gibt Mission, weil Gott die Menschen liebt. Und ich habe das erlebt, dass Gott auf seiner Mission ist. Das, Dinge, die ich manchmal selber fast nicht glaube, war eingeladen bei ein paar hundert Mennoniten aus Frankreich, habe mich eingeladen zum so einem Profiseminar für Christen. Wie teile ich die gute Nachricht und um Himmels Willen, was ist eigentlich die gute Nachricht? Und dann waren wir auch in so einem Kongresszentrum mit ein paar hundert Menschen und plötzlich in der Pause geht hinten die Tür auf. Da kommt einer rein und man sieht optisch schon, der ist falsch hier. Der sucht was anderes. Einer der Leitungspersonen geht auf ihn zu und fragt ihn, was wollen Sie hier? Und dann sagt er, dass er hier ist auf der Suche, er sei Moslem. Er hätte letzte Nacht von Isa geträumt. Isa, Jesus ist ihm erschienen und hat gesagt, ich bin der Herr. Bitte geh irgendwo in eine Kirche, damit man dir erzählen kann, wer ich bin. Dann ist er einfach durch die Straßen gelaufen, bis er eine Kirche findet. Zufällig war das unsere, geht da rein. Und jetzt sei er da und er würde jetzt gern von diesem Jesus hören. Und der Leiter sagt natürlich das einzige Richtige und sagt, da sind Sie ja falsch, weil wir haben ja hier ein Seminar nur für Christen. Wo wir lernen, wie wir mit Menschen über Jesus reden. Er hat sich dann irgendwie schon noch rausgeredet und hat einfach gesagt, heute ist eigentlich ein dummer Tag, ja, weil es sind jetzt ja eben 700 Profi-Christen hier, die eben das lernen. Also es ist ein Seminar eigentlich nicht für sie. Der hat sich Gott sei Dank nicht abwimmeln lassen. Er hat gesagt, ich bin dabei, ich mache das Seminar mit. Und er saß da drin, hat natürlich nichts verstanden, aber hat am Ende von diesem Nachmittag hat er gesagt, ich habe Gottes Liebe gespürt. Das Paradoxe ist, in dem Moment, wo wir versuchen, kümmerlich unser Christsein irgendwie in die Welt zu tragen und zu überlegen, wie um Himmels Willen könnte das geschehen, sagt Gott, ach komm, ich mach's doch einfach selbst. Weil er ja leidenschaftlich unterwegs ist. und weil er dich und mich überhaupt nicht braucht. Liebevoll baut er uns immer wieder in seinen Plan ein. Das ist das Schöne. Das muss man sich auch mal durchdenken. Also das ist auch so ein bisschen das Paradoxe. Mein Nachbar, das Seelenheil von meinem Nachbar ist nicht von meinem Tun oder Nichttun abhängig. Das wäre ein ganz komischer Gott. So habe ich früher manchmal gedacht, ja, heute Abend ist es halt Netflix und Wein und mein Nachbar ist das arme Schwein. Ja. Morgen wird er von unserem, wir haben so ein humanitäres Hilfswerk, wird er von meinem Gentlastwagen überfahren und sagt, ach, gestern hätte ich noch, jetzt dummerweise. So ist doch Gott nicht. Gott sucht nach den Menschen und spricht zu den Menschen und aber nimmt uns nicht aus der Pflicht, dass wir eingebaut sind in seinen Heilsplan, diese gute Botschaft zu widerspiegeln, Menschen neugierig zu machen, Menschen zu erzählen, was wir erleben, was wir glauben, was wir nicht glauben. Ich habe das bei mir im Volleyballteam erlebt. Ich war der Captain vom Volleyballteam und die haben dann einfach bei uns zu Hause, hat man beim Tisch gebetet. So eine religiöse Formel, ne? Aber das macht man wohl natürlich von Herzen. Und die fanden das noch schön und dann bei einem anderen Essen haben die plötzlich nicht begonnen mit Essen. Und dann haben wir alle rumgeguckt und plötzlich sagt unser Trainer, Bobby, könntest du das Essen noch eröffnen? Okay. Und dann war ich plötzlich der Beter im Team. Und dann haben die keinen Witz gemacht. Die haben plötzlich vor einem Match, haben wir so eingeschworen. Plötzlich, hey Bobby, komm, bete noch, dass wir gewinnen. Und ich habe gemeint, das wäre ein Witz, aber die haben das ernst gemeint. Und da kam ich so ein bisschen in Dilemma, soll ich jetzt für das beten oder vielleicht hat es noch einen besseren Christen im anderen Team und Gott hat dann ein Problem, was er jetzt machen soll. Das sieht man bei allen Hochzeiten, ist Gott ja völlig confused, weil irgendwie die Hochzeitsgesellschaft betet für Sonnenschein und nebendran ist der Bauer verzweifelt, der christliche Bauer betet für Wasser, für seine Kartoffeln und Gott sagt, Himmel, jetzt entscheidet euch mal, könnt ihr nicht so... Es ist spirituelle Schizophrenie. Aber Gott handelt das besser als wir. Das Wunderbare ist, Gott braucht uns nicht, aber Gott will uns einbauen in seinen Heilsplan. Und das hat damit zu tun, dass wir ihm immer wieder neu begegnen. Und daraus fließt, zumindest in meiner Erfahrung, eine neue, ungebrochene, wunderschöne, andersartige Leidenschaft, die mich nicht schweigen lässt. Ich kann nicht schweigen. Weil es so wunderbar ist, wie dieser Gott ist, den ich immer wieder mal irgendwo entdecke und erlebe. Glaube ist eine Reise. Papst Johannes Paul I., der lächelnde Papst, hat kurz vor seinem Tod mal gesagt, Gott zu lieben ist deine Reise. Und ich habe gerade wieder mit jemandem über E-Mail geschrieben, der gesagt hat, aufgrund meiner Lebensumstände kann ich Gott nicht lieben. Ich kann ihm seine Liebe fast nicht glauben. Gott zu lieben ist deine Reise. Und wenn dir das zu katholisch ist, Luther, der hat auch ähnliche Dinge gesagt. Der war dann mal eher so beim, ein Christ ist im Werden, nicht im Gewordensein. Das ist ein Prozess, nicht einfach etwas, das mal ist und dann ist es, sondern es ist ein stetiges Werden. Das ist auch der Paulus, wenn er sagt, ah, die haben sowieso keine Ahnung. Aber Paulus in der Bibel ist meistens doch gut zu zitieren, wobei der ist auch immer steil gegangen mit Sachen. Aber der Paulus hat gesagt, dass es eine Heiligung ist. Das ist eben ein innerer Prozess. Das ist dieser neue Mensch, der jeden Tag erneuert wird, neu geschaffen wird. Und das ist etwas Gutes, etwas Schönes. Und mit dem möchte ich hier enden. Bei Epheser 2, einer der kraftvollsten Kleinverse der Bibel. Und da heißt es einfach Christus, unser Friede. Und das ist das, was ich immer wieder merke, da wo mein Leben aufgewühlt ist, meistens wegen Familie, wegen Kids, wegen irgendwelchen Deppen, die mir irgendeine E-Mail schreiben, wegen irgendwelchen Streitigkeiten und Beziehungen, die es meistens so, ja, Projekte, die nicht so laufen, wie man eigentlich will und Gott tut nicht so, wie ich ihm gesagt habe. Immer wieder gelange ich zu diesem Punkt, Christus, mein Friede. Das ist wirklich etwas, das erlebe ich, dass da irgendwo so dieses Pacem in mir, irgendwo dieser Shalom da Einzug hält. Es gibt einen holländischen Theologen, Johann Christian Hökendijk, der hat gesagt, wir haben den Auftrag, die Welt zu shalomatisieren. Ja, Shalom überall hineinzudrücken. Das ist eben Friede. Bei uns ist das Wort Friede vielleicht auch ein bisschen schwächlich im Deutschen. Das ist nicht einfach Abwesenheit von Krieg oder so, sondern Friede ist alles durchdringend. Shalom Gottes, alles durchdringend. Das ist zwischen Beziehungen drin, Gottes ist in Beziehungen drin. Es ist umfasst alles, das ganze Universum ächzt. Und da kommt der Shalom Gottes. Und es ist so das Gefühl von nicht einfach eben Abwesenheit von Krieg, sondern auch es ist alles gut, es ist alles richtig, es ist alles gesagt, ausgesprochen, es ist alles wahr. Das ist Shalom. Und das ist eigentlich der Urgedanke Gottes, in dem wir uns immer wieder gerne finden würden und der uns abhanden gekommen ist. Und ich denke, nach dem sehnt sich die Seele. Deshalb Christus, unser Friede, da ende ich bei diesem kleinen Büchlein. Das ist das, was mich immer wieder so eicht, zum Moment, wo ich merke, wow, jetzt ist alles gerade im Moment alles richtig gut. Oft ist das bei mir am Abend, so am Wochenende, wenn ich da sitze. Wir wohnen auch gemeinschaftlich mit einer zweiten Familie in einem Haus mit 8 Kindern. So connected doors. Das sind so zwei Hausteile, aber so Türen, die man aufmachen kann und dann steht man bei den anderen. So ist es so sehr nah. Wir haben so Grundregeln. Freitagabend machen wir Schabbat. Das hat jetzt nichts mit Israel zu tun, aber ist einfach schon entlehnt von denen. Ne? Ganz schön, weil wir sagen, einen Stopp in unserer High-Pace-Working-Arbeitswoche und sagen, wir am Freitagabend so um 6:30 gibt es einfach einen Full-Stopp. Alle sind bei uns da, wir setzen uns hin, wir schauen zurück, Worte des Dankes für diese Woche. Irgendjemand findet was zu danken und wir danken dann mit der Person mit. Das sind unsere Gebete und dann wird richtig schön gegessen und eine Flasche Wein aufgemacht. Und das sind die Momente des Friedens bei mir. Wenn man so mit einem Glas Wein anstößt und die Welt ist einfach in Ordnung, auch wenn rundherum noch viele Projekte im Chaos sind. Also ja, jetzt ist einfach auch mal gut mit all dem Gejammer und Getöse und Gezeter dieser Welt. Und da hilft ja auch wieder ein Schweizer Theologe, der Karl Barth, 1969, einen Tag vor seinem Tod, soll er seinen Freund Eduard angerufen haben und diese berühmten Worte gesagt haben, wow, die Welt ist im Argen, da liegt alles, eben das ist wieder schlimm. Und dann sagt er zu Eduard, hey Eduard, nur nicht die Ohren hängen lassen, es wird regiert. Das finde ich schön. Dass ein Shalom-König regiert. Und dann hat er eben das gesagt, was heute noch genauso gültig ist wie damals. Es wird regiert, aber nicht in Moskau, Peking oder in Washington. Das sind noch dieselben Machtzentren, oder? Nicht von dort, sondern von ganz oben, vom Himmel her. Es wird regiert. Und das ist was sehr Beruhigendes, das, was ich mir immer wieder beim Glas Wein... Meine Welt ist vielleicht auch manchmal im Chaos, aber Gott nicht. Der ist nicht überrascht über das, was auf der Welt geschieht. Manchmal vielleicht ein bisschen ernüchtert, dass wir es immer noch nicht gecheckt haben. Und da, wo wir gegen oben schreien, wow, ist das Wunder, sagt er, ja Himmel, seid doch endlich mal selbst das Wunder, seid doch mal endlich Mensch. Aber es ist für mich beruhigend zu wissen, dieser Friedefürst, der regiert schon und zeichnet sich anders ab und vielleicht manchmal nur im Kleinen in unserem Leben, aber da können wir manchmal mit. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr auf dieser Reise immer wieder diesem Christus, dem Frieden, begegnen dürft.